Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie wieder zur Vorlesung über das Böse begrüßen. Wir haben ja in der letzten Vorlesung, in der letzten Vorlesungseinheit anhand dieser kleinen Schrift von Immanuel Kant über das radikal Böse gelernt, dass das Böse dem Menschen zwar nicht angeboren ist, also wir sind nicht also wirklich von Natur aus abgrundtief böse, aber so Immanuel Kant uns eignet ein Hang zum Bösen. Es zieht uns, auch wenn wir es wissen und manchmal auch oder oft auch Widerstand leisten können und leisten wollen, aber es zieht uns immer so ein wenig oder mehr oder weniger in diese Richtung. Das resultiert, das möchte ich vielleicht noch ein bisschen in Erinnerung rufen, beziehungsweise etwas präzisieren. Das resultiert für Kant natürlich aus der Konzeption, wie er es gesehen hat, des Menschen selbst. Das ist natürlich sozusagen eine anthropologische Grundkonfiguration, die er hier zugrunde legt, seinen Überlegungen. Und er ging in dieser kleinen Schrift, was auch ganz interessant ist, davon aus, dass der Mensch ja im Wesentlichen durch drei Dimensionen, könnte man sagen, durch drei Aspekte, durch drei Möglichkeiten seines Daseins gekennzeichnet ist, die alle zu uns gehören. Also wir können keine dieser drei Dispositionen wegdisputieren und auch wegstreichen, aber sie stehen in einem gewissen Widerspruch und erlauben dadurch auch unterschiedlichste Verhaltens- und Handlungsweisen. Die erste basale Disposition, das Ganze orientiert sich natürlich an einem uralten, seit der Antike tradierten Modell Körper, Seele, Geist. Die erste basale Disposition nennt Kant, und das kommt jetzt schon auf die Formulierung drauf an, eine Anlage für die Tierheit. In uns steckt eine Anlage für die Tierheit. Ja? Das heißt, so wie die Tiere, ja, sind wir physische Wesen, wir haben einen Körper, wir sind ein biologischer Organismus, wir haben wie die Tiere natürlich auch die dementsprechenden Aktivitäten, die dementsprechenden Bedürfnisse, die dementsprechenden Begierden. Wir fressen gern, wir saufen gern, wir kopulieren gern. Ja? Also es ist die Tierheit. Das heißt also Reproduktion lebender Organismen, um mehr geht es nicht. Ja? Dadurch, dass Kant sagt, eine Anlage für die Tierheit, kommt aber ein besonderer Aspekt dazu. Nämlich die Tierheit ist an sich da, aber Anlage für die Tierheit heißt, wir können auch dieser Anlage in einem höheren Maße nachgeben, als es vielleicht notwendig oder sinnvoll wäre. Denn wir haben nicht nur diese Anlage für die Tierheit, hätten wir nur diese, wären wir einfach Tiere. Wir hätten das Problem nicht. Würden wir auch nicht hier sitzen und keine Vorlesung weder halten noch hören. Ja, sondern würden wir genau das tun, wozu unsere Tierheit uns verurteilt hat, von dem ich vorhin sprach. Tun Sie es bitte jetzt nicht. Ja. Versuchen Sie, Ihre Anlage für die Tierheit im Zaum zu halten. Denn wir sind, oder wir haben auch sozusagen eine Disposition, wie Kant es formulierte, zur Menschheit. Ja, das heißt also zu einer gattungsspezifischen Identität als, wie er es formulierte, eines zugleich lebenden und vernünftigen Wesens. Das heißt, wir haben jetzt eben nicht nur diese Anlage zur Tierheit, nicht nur das Physische, nicht nur die Triebe, nicht nur die Neigungen, nicht nur die Bedürfnisse, sondern wir sind zugleich auch vernünftige Wesen. Vernünftige Wesen jetzt noch in dem Sinne, wir können das Ganze nicht nur tun, sondern auch bewusst erleben. Wir können es reflektieren, wir können die Vernunft einsetzen, um diese Anlage zur Tierheit auf der einen Seite in die eine oder andere Bahn zu lenken oder in der einen oder anderen Seite auch zu kontrollieren. Das heißt also, auch wenn wir dieser Anlage zur Tierheit nachgeben, geben wir der nicht in der Art und Weise nach, wie es Tiere tun, sondern wir geben dieser Anlage ja immer in der Art und Weise nach, dass die Vernünftigkeit zumindest eine bestimmte, man könnte auch mit dem berühmt gewordenen Begriff sagen, instrumentelle Rolle dabei spielt. Das heißt also, auch wenn wir zum Beispiel fressen und saufen, dann tun wir das nicht wie die Tiere, nur ganz selten, sondern wir essen und trinken. Ja? Und wir überlegen uns, wie komme ich zu den Nahrungsmitteln, mit wem muss ich da kooperieren, soll ich zahlen oder nicht zahlen, zu welchen Tageszeiten, mit welchen Instrumenten nehme ich die Nahrung zu mir, soll ich kochen oder roh essen. Das sind lauter Fragen, die sich Tiere nicht stellen. Wir aber stellen uns diese Fragen auch dann, wenn wir nichts anderes befriedigen wollen, als einen ganz natürlichen Trieb. Ja? Das heißt, das Interessante ist, wir können auch unsere natürlichsten Triebe nur noch ganz selten, wahrscheinlich nur in Extremsituationen, natürlich befriedigen. Ja? Sogar wenn man jetzt durch den Wienerwald spaziert und man hat Durst und sieht eine Quelle und man möchte darauf zustürzen, überlegt man sich, ist die womöglich kontaminiert? Sollte man nicht vorsichtig sein und nicht doch lieber im nächsten Gasthaus eine ganz, ganz sichere EU-genormte Mineralwasserflasche sich kaufen, nicht? Das heißt also, Sie merken, da geht es nur um ganz ein präventives Bedürfnis und wie viel Vernunft da schon dabei ist, ja? Bis hin zur bürokratischen Rationalität der Europäischen Union. Aber die dritte Dimension, ja? Die dritte Dimension, die Kant davon unterscheidet, ist, dass wir nicht nur sozusagen ein Wesen sind, das in der Art und Weise als vernünftiges, überlegendes, rational abwägendes Wesen auch im Hinblick eben auf die Befriedigungsmöglichkeiten seiner Begierden sich in der Art und Weise sozusagen zur Menschheit gehörig fühlen darf, sondern wir sind auch Wesen, die die Anlage, er spricht immer von Dispositionen, von Anlagen, von Möglichkeiten, das sind sozusagen keine fundamentalen Bestimmtheiten, sondern notwendige Dispositionen. Wir haben auch die Anlage zugleich neben dieser Tierheit, neben dieser Lebendigkeit, neben dieser Vernünftigkeit, Wesen zu sein, die, wie Kant es formulierte, der Zurechnung fähig sind. Ja? Das heißt, wir können sozusagen jetzt unsere Vernunft nicht nur so einsetzen, dass wir fragen können, wie kann ich meine Bedürfnisse in optimaler, kostengünstiger und effizienter Art und Weise befriedigen, sondern ich bin auch ein Wesen, das für die Art und Weise, wie es seine Bedürfnisse befriedigt, wie es handelt, was es tut, tatsächlich verantwortlich ist, weil diese Handlungen, und das ist eigentlich dieser Begriff der Zurechnung, drückt das sehr schön aus, weil diese Handlungen mir zugerechnet werden können, ja? Einer Subjektivität zugerechnet werden können, die nicht reduziert werden kann, jetzt auf die reine Naturhaftigkeit, auf die reine Physis, auf die reine Triebhaftigkeit, auch nicht auf eine nur instrumentelle Vernunft. Ja? Denn natürlich auch ein Mensch, der sich überlegt, momentan ist es sehr, sehr kostengünstig, sozusagen dieses oder jenes zu tun, kann trotzdem dafür auch gefragt werden, aber ist es richtig, dass du das getan hast? Und die Antwort, ja, denn es war das kostengünstigste, ist nicht immer befriedigend. Manchmal ja, manchmal kann man aber auch den Eindruck haben, das war jetzt sozusagen, das spielt noch eine andere Dimension eine Rolle. Diese Disposition, diese Anlage ist sozusagen dann diejenige, wo die Subjektivität oder Subjekt als verantwortungsfähiges Wesen auftritt, und das nennt Kant Persönlichkeit. Ja, das ist sein Begriff von Person oder von Persönlichkeit. Das ist also ein Wesen, dem Handlungen zugerechnet werden können, in dem Sinne, dass wir ihm unterstellen, es kann gewisserweise über diese Handlungsmöglichkeiten disponieren. Das heißt also, die drei Felder, die drei Dimensionen, die drei Aspekte unseres Daseins haben bei Kant sozusagen diese interessante Konstellation: Tierheit, Anlage zur Tierheit, Anlage zur Menschheit und Anlage zur Persönlichkeit. Über die Tierheit sind wir praktisch mit allen lebenden Organismen verbunden. Ja? Das ist das, was in uns steckt und das uns auch auf bestimmte, bis zu einem gewissen Grad natürlich auch, Kant selber hat das nicht so gesehen, aber einer seiner großen Schüler, Arthur Schopenhauer, hat es so gesehen, dieses Element der Tierheit in uns, nicht zuletzt in der Frage unserer Begierdenhaftigkeit, aber auch unserer Leidensfähigkeit, erlaubt es uns übrigens auch, empathische Einstellungen Tieren gegenüber einzunehmen. Ja, wenn wir nicht diese Verbindung hätten, wenn wir ganz andere Wesen wären, wäre uns die leidende Kreatur vollkommen egal. Ja? Ist sie manchmal zumindest uns nicht. Menschheit, diese Idee, vernünftiges Wesen zu sein, rational überleben zu können, kommunizieren zu können, soziales Wesen zu sein, mit anderen kooperieren zu können, um unsere Bedürfnisse zu befriedigen oder auch mit anderen konkurrieren zu können, um unsere Bedürfnisse zu befriedigen. Das verbindet uns mit allen anderen Menschen. Da sind wir sozusagen Teil der Menschheit. Also einerseits sind wir Teil der Tierheit, auf der anderen Seite sind wir Teil jetzt dieser speziellen Art der Menschheit. Und in der dritten Art und Weise sind wir Individuum. Sind wir einzigartig, sind wir Subjekt, sind wir Persönlichkeit. Genau in der Form, in der ich für meine Handlungen als zurechnungsfähig erklärt werden kann. Ich muss jetzt etwas dazu, ganz Wesentliches dazu sagen, was immer zu Missverständnissen führt. Für Immanuel Kant waren das tatsächlich kategoriale Bestimmungen und keine psychologischen oder genetischen. Er hat sich nie gefragt, ja, also ab wann tritt der Mensch aus diesem Zustand der Tierheit in den einer reflektierten Persönlichkeit. Ja, ist das jetzt, was weiß ich, nach der Empfängnis, nach der Geburt, nach dem dritten Lebensjahr, nach dem siebten Lebensjahr, nach dem 15. Lebensjahr. In der Realität ist das natürlich ein Problem, das wissen wir, aber für Kant ging es um eine grundsätzliche Dimensionalitätsbestimmung dessen, was Menschsein heißt. Wie sich das dann im Laufe einer individuellen Entwicklung entfaltet, war irgendwo nicht wirklich sein Problem, auch wenn er natürlich davon ausgeht, dass diese Anlagen zwar von Geburt an, also sein Terminus war immer von Geburt an, nicht von Empfängnis an, sondern von Geburt an bei Menschen vorhanden ist und diese Anlagen müssen sozusagen entwickelt werden, aber auch in richtige Bahnen gelenkt werden. Und natürlich ist der Zustand, in dem wir wirklich Persönlichkeit sind, also im vollen Bewusstsein unserer Verantwortungsfähigkeit handeln, uns das vernünftig überlegen, uns an das Sittengesetz halten, wie Kant das formuliert hätte, das ist natürlich ein erstrebenswerter Zustand, aber leider nicht wirklich unser Alltag, ja, wenn man es mal ganz ehrlich sehen. Das Interessante ist jetzt, bei Immanuel Kant, das kommen wir gleich wieder zum Bösen, ja, das Interessante ist, dass dieser Hang zum Bösen begründet ist in den ersten zwei Anlagen. In der Anlage zur Tierheit und in der Anlage zur Menschheit. Denn, so Immanuel Kant, auf diese Anlagen lassen sich, und das ist eine der schönsten Formulierungen, zu der dieser Philosoph gefunden hat, dem man ja immer vorwirft, so eine trockene und knöcherne Sprache verwendet zu haben, ganz im Gegenteil, eine sehr bilderreiche Sprache verwendet, auf diese Anlagen lassen sich, so Immanuel Kant, nämlich die mannigfachsten Laster aufpfropfen. Die Laster lassen sich auf diese Anlagen aufpfropfen. Wie schaut denn das aus? Ja? Das heißt, die Anlagen als solche sind, so könnte man sagen, moralisch eigentlich neutral. Sie können einfach zu unserer anthropologischen Ausstattung. Wir sind so. Ja? Egal, ob wir jetzt aus der Evolution so geworden sind, ob sie uns so geschaffen hat, wie auch immer, wir sind so. Aber wir können mit diesem So-Sein, mit diesen Anlagen, die ja nur Dispositionen sind, notwendige Voraussetzungen, aber keine hinreichenden Begründungen für das, was ich tue. Ja? Aber wir können mit diesen notwendigen Voraussetzungen etwas machen. Ja? In der einen oder in der anderen Richtung. Aber alle diese Voraussetzungen, nicht alle, sondern eben diese ersten beiden, Vieh, Tierheit und Menschheit, haben auch sozusagen oder beinhalten die Möglichkeit, dass sich daraus Laster entwickeln können, dass ich da Laster aufpfropfen kann. Wie sieht das aus? In der Tierheit, also die Tierheit, die Anlage zur Tierheit, beinhaltet natürlich die Potentialität, das haben wir das letzte Mal schon etwas besprochen, diese Potentialität, wie Kant das formuliert, zur physischen und mechanischen Selbstliebe. Also der pure, reine, nackte Ego-Trip. Ja, es geht nur um mich, nur in einem physischen Sinne. Es geht nur um die nackte Befriedigung nackter Begierden. Wenn das sozusagen, wenn dem stattgegeben wird, ja, das Ganze noch sozusagen rein auf der Ebene der Tierheit passiert, ohne Vernünftigkeit, wenn man also diesen Trieb zur Selbsterhaltung, zur Fortpflanzung gleichsam sich selbst überlässt, dann entstehen jene von Kant so abschätzig genannten viehischen Laster, die zum Teil ja auch mit dem Lasterkatalog der Antike und des Christentums übereinstimmen. Völlerei, also ich sprach ja vorher nicht umsonst von Essen, Trinken und Kopulieren. Ja, also Völlerei, sowohl was das Essen als auch das Trinken betrifft, also das über alle Maßen. Ja, das über alle Maßen, das maßlose, die maßlose Befriedigung und die rücksichtslose Befriedigung einer Begierde, Dann, was die Sexualität betrifft, wäre das entsprechende Laster, wie Sie wissen, Wollust, also was um nichts anderes geht, als um die nackte Befriedigung eines Triebs. Und wenn es um diese Fähigkeit der Kooperation geht, die natürlich auch jetzt hier dazugehört und die in dem physischen Zustand bleibt oder in diesem physischen Zustand zurückgetrieben wird, dann ist das Resultat so Kant, und Sie spüren schon sozusagen die Angst des Philosophen vor möglichen Rebellen, die tatsächlich nur ihre nackten Bedürfnisse befriedigen wollen, dann führt das zu wilder Gesetzlosigkeit. Zu wilder Gesetzlosigkeit. Ja? Also Menschen, die das Verständnis dafür verloren haben, dass sie sich restringieren müssen, dass sie Bedürfnisse zurückschrauben müssen, dass sie, und Sie merken, wie aktuell Immanuel Kant noch immer ist, den Gürtel enger schnallen müssen, dass sie harte Einschnitte ertragen müssen. Wenn Sie das nicht begreifen, ja, und beharren auf die physische Befriedigung Ihrer physischen Bedürfnisse, dann werden Sie sozusagen alle Gesetze verachten und werden wild durch die Straßen ziehen und sich das nehmen, was Sie gerade bekommen. Erinnern Sie sich an diese Worte in 2, 3, 4 Wochen, wenn Sie dann die neuesten Nachrichten aus Griechenland in unseren Zeitungen lesen werden. Ja? Weil das steht uns aller Wahrscheinlichkeit nach bevor. Ja, und da werden wir genau in den Kommentaren darüber, natürlich jetzt nicht mit dem scharfen Begriffsapparat Kant, aber da Intention natürlich klar, werden wir genau diesen Widerspruch spüren. Ja, dass auf der einen Seite sollten die doch einsehen, dass sie sich einschränken müssen, und auf der anderen Seite haben die kein Verständnis dafür und wollen unmittelbare Bedürfnisse befriedigen und gehen dafür auf die Straße. Und wenn Sie so die Diskussion, etwa gerade in Deutschland, die das Ganze finanzieren müssen, verfolgen, dann spüren Sie diesen Unterton. Ja, spüren Sie heute schon diesen Unterton. Achten Sie darauf. Aber das Interessante ist jetzt, auch auf dieser Konzeption, auf dieser Anlage zur Menschheit, also eigentlich auf unsere Fähigkeit zur Vernünftigkeit und zur Kooperation, lassen sich Laster aufbauen. Das ist überraschend. Und zwar nennt im Gegensatz zu den viehischen Lastern, nennt Immanuel Kant, und es ist ja schade, dass dieser Gedanke nicht sozusagen öfter eingeflossen ist in kulturkritische Debatten, nennt Immanuel Kant nämlich die Laster der Kultur. Das heißt, es sind jetzt Laster, die nicht mehr auf unseren, sozusagen auf der exzeptionellen, auf dem exzeptionellen Ausleben physischer Bedürfnisse beruhen, sondern es sind Laster, die darauf beruhen, dass wir vernünftige Kulturwesen sind. Ja, das heißt also, dass wir schon darüber hinausgehen, Formen des sozialen Zusammenlebens, der Kommunikation, der Kultur entwickelt haben. Und die Hauptlaster in dem Zusammenhang, die Kant identifiziert, sind, und auch das gehört ja an sich sozusagen zum großen Lasterkatalog, sind erstens der Neid. Es ist ein interessantes Phänomen, ja, dass der Neid natürlich keine tierische Anlage in uns ist, ja, sondern Neid ist Resultat von Kultur. Ja. Neid ist Resultat von Vernünftigkeit. Ja. Ich muss schon eine Vorstellung zum Beispiel davon haben, von Gerechtigkeit. Ja. Was kommt mir zu, was kommt einem anderen zu? Ja. Ich muss eine Vorstellung schon haben von sozialer Rangordnung. Ja. Ich muss eine Vorstellung davon haben, sozusagen, dass es ungerecht ist, dass jemand etwas hat, was ich nicht habe. Ja. Ich muss eine Vorstellung davon haben, dass es mich selbst demütigt, wenn ein anderer was erreicht, was ich vielleicht auch erreichen wollte, aber nicht erreicht habe. Ja. Also alle diese Motive, die den Neid kennzeichnen, sind letztlich schon Produkte einer ziemlich hochentwickelten sozialen Kultur, auch wenn Primatenforscher mittlerweile glauben, beobachten zu können, dass solche Verhaltensweisen oder Indizien für solche Emotionen vielleicht auch schon bei unseren nächsten Verwandten in Ansätzen vorhanden sein können, widerspricht das, wenn die eben auch schon ein relativ elaboriertes soziales Leben haben, widerspricht das ja nicht dieser kantischen These, ja, sondern es heißt nur, dass also dort, wo es nicht mehr nur um die rein egoistische, nackte Befriedigung physischer Bedürfnisse geht, sondern wo die Komponente der Soziabilität dazukommt, wo die Komponente der Rationalität dazukommt, dann auch so etwas wie Neid zum Beispiel möglich ist. Genauso ebenfalls so ein kulturelles Laster, so Immanuel Kant, Undankbarkeit. Ja? Dass er unglaublich viel schon an moralischer Sensibilität, von Gerechtigkeitsempfinden, von Geben und Nehmen, von Tauschgerechtigkeit voraussetzt. Ja? Und dann sozusagen gebe ich jemandem etwas und kann mir, erlaube jemandem etwas, bin großzügig zu jemandem, kann eine Dankbarkeit erwarten und der ist undankbar, ignoriert das. Ja? Der bestmögliche Gelegenheit, wo er mich nicht mehr braucht oder sich erhaben dünkt über die Situation, zeigt das ein wahres Gesicht. Also Sie kennen das. Ja? Die Menschen sich verstellen, typisch menschliche Reaktion, um etwas zu erschleichen. Ja, sie ist ganz lieb und freundlich, wenn sie das haben und einen dann nicht mehr brauchen, zeigen sie ihr wahres Gesicht. Das ist nicht tierisch, das ist nicht viechisch, da geht es nicht um die nackte Befriedigung von Bedürfnissen, sondern da geht es um die Ausnützung ganz bestimmter sozialer Konstellationen, wo sehr viel Kultur und Vernünftigkeit vorausgesetzt ist, zur Befriedigung bestimmter Bedürfnisse. Und eines der Hauptlaster, eines der kulturellen Hauptlaster, über das man wirklich sehr, sehr lange resonieren könnte, das Kant hier nennt, ist die Schadenfreude. Ja? Die Schadenfreude, die ja wirklich philosophisch, moralphilosophisch, eine echte Herausforderung für das Denken darstellt. Ja? Weil das ist natürlich jetzt etwas, was sozusagen nicht ganz einfach, wir alle kennen natürlich dieses herrliche Gefühl der Schadenfreude, aber wir sollen uns auch darüber klar sein, was liegt hier eigentlich vor. Ja? Das Interessante ist ja, dass derjenige, der Schadenfreude empfindet, selber eher von dem Schaden des anderen nicht unbedingt einen Nutzen haben muss, in der Regel gar keinen Nutzen hat. Das heißt, es geht nicht um die Befriedigung eigener Bedürfnisse. Die Lust entsteht nicht davon, dass ich etwas zum Essen bekomme, dass ich einen attraktiven Geschlechtspartner bekomme, dass ich einen teuren Wein trinken kann, sondern die Lust besteht darin, dass ich es nicht habe, aber ein anderer es auch nicht bekommt. Ja? Die Lust besteht darin, dass ich zusehen kann, wie ein anderer, der etwas erreichen will, daran scheitert. Das heißt also, worin besteht sozusagen diese, und das scheint wirklich typisch menschlich zu sein, zumindest wurde es in der ganzen Tradition als ein typisch menschliches Phänomen angesehen, gleichsam die Kehrseite für das, was man Empathie und Mitleid nennen kann. Ja? Wir haben die Fähigkeit, uns empathisch in das Leid eines anderen hineinzuversetzen und mitzuleihen, genauso zu empfinden wie er. Das Interessante ist jetzt, dass Schadenfreude das Ganze umkehrt. Auf der einen Seite kann ich mich hineinversetzen. Ja? Also ich kann ja nachempfinden, wie das ist, wenn man etwas nicht kriegt, was man gerne hätte. Ja? Aber gleichzeitig freue ich mich darüber. Also gerade ich leide nicht mit, sondern das Leiden des anderen wird zum Quell meiner Freude. Und das kann jetzt sehr, sehr weit gehen, wenn wir sehen werden, dass sozusagen der Mensch... Also sozusagen das Wesen ist, dass wirklich die Qual des anderen zur Quelle seiner Lust machen kann. Weshalb Kant auch gesagt hat, dass die Steigerung ja, dieser im Alltag ja mitunter harmlos erscheinenden Laster. Das ist immer das Problem. Im Alltag sind sie harmlos. Ja, ein bisschen neidig auf irgendjemanden ist fast jeder irgendwann. Ja, man ist neidig, weil die Freundin ein bisschen besser ausschaut, man ist neidig, man ist auch neidig auf Menschen, die man gut kennt, die man liebt, die man wertschätzt, da vielleicht sogar mehr als über andere, die man eh verachtet. Ja? Dass der eine bessere Noten hat oder die glänzende Karriere gemacht hat, einen besseren Job bekommen hat, da ist man so ein bisschen neidig, denkt sich nicht viel dabei. Ja? Undankbarkeit, also denken wir wirklich immer darüber nach, ob sozusagen unsere dass Reziprozität gewahrt bleibt im Austausch von Geschenken, von Vergünstigungen, von dem, was ich jemandem verdanke. Schadenfreude. Ja? Natürlich kennen wir das, das ist Hämische, na, jetzt hat es ihn reingelegt. Ja? Recht geschieht ihm. Ja? Warum musste er auch so hybrid sein? Ja? Musste er wirklich alles das haben wollen? Ja? Das geht eben nicht. Ja? Auch er kommt auf den Boden der Tatsachen zurück. Wunderbar. Ja? Manchmal befriedigt das sogar unser Gerechtigkeitsgefühl, dass jemand auf die Schnauze fällt, dessen Intentionen wir nicht gutheißen konnten. Ja? Und trotzdem, die Steigerung dieser Laster führt nach Kant tatsächlich sozusagen zu einer teuflischen Dimension unserer Möglichkeiten, weil dann in der Radikalität, das natürlich bedeutet, dass der Neid sozusagen jede Form von Kooperation und Kommunikation zerfrisst, Ja, weil ich einen anderen nicht mehr anerkennen kann, weil ich ihn eigentlich immer nicht zu dem anerkennen kann, was der andere darstellt. Die Undankbarkeit, wenn man das jetzt als Summe nimmt für ausgewogene soziale Verhältnisse, zerstört jede Form von Reziprozität. Und die Schadenfreude letztlich mündet tatsächlich in dieser Intention, das Leid des anderen zur Quelle meiner Lust zu machen. Und das ist ja noch Kant für ihn Begriff des Bösen, weil es dann bedeutet, den Menschen wirklich zum reinen Mittel für meine Bedürfnisse zu degradieren. Und zwar nicht einmal für lautere Bedürfnisse. Ja? Also im Sinne lauter, jetzt im Sinne von reine, wirklich sozusagen nachvollziehbare Bedürfnisse, sondern bei der Schadenfreude und dann beim Sadismus als gesteigerte Form geht es ja darum, dass sozusagen das Leid des anderen ja, nicht eine legitime Lust von mir befriedigt. Das könnte man noch nachvollziehen. Ja? Und man sagt also, ich muss essen und ich habe die Möglichkeit, das dem anderen wegzunehmen. Okay, der hungert jetzt, aber wenigstens kann ich mich befriedigen. Ja? Aber so ist es ja bei der Schadenfreude nicht, sondern ich oder bei dieser invertierten Lust nicht, sondern ich erfreue mich ja nur daran, dass der andere leidet, ohne dass ich selbst was davon habe. Ja? Das heißt, das Leid ist selber. Das Leid des anderen wird zum Bedürfnis, das ich befriedigen will, wenn ich dieser Intention folgen möchte. Das heißt also, einzig, und das ist das Entscheidende, einzig sozusagen die Persönlichkeit, der zurechnungsfähige Mensch, derjenige, der sich Rechenschaft abgibt über sein Tun, ja, ist davor gefeit, dass diese Dimension seiner Existenz in die Lasterhaftigkeit abgleiten kann, weil eben diese Zurechnungsfähigkeit, diese Verantwortlichkeit, diese Reflexion, diese Ausrichtung an der Idee, ist es richtig, was ich tue? Also diese Vernünftigkeit, die letztlich dann zur Sittlichkeit und Moralität führen soll, bei Kant, nicht pervertiert werden kann. Ja? Es gibt sozusagen nicht das Laster des Guten bei Kant. Friedrich Nietzsche wird ihm hier widersprechen, ja? Wird dann sagen, gerade die Guten sind die lasterhaftesten, aber es ist noch ein anderes Kapitel, da kommen wir noch später noch dazu. Entscheidend ist jetzt, was heißt in dem Zusammenhang nun wirklich Böse und was kann wirklich als der Grund, die Ursache des moralisch Bösen angesehen werden, wenn wir diese drei Anlagen, die alle Optionen uns offen lassen sozusagen, als Grundbestimmungen des Menschen annehmen. Kant schreibt, das möchte ich jetzt noch mal wörtlich zitieren, um also einen Grund des moralisch Bösen im Menschen anzugeben, enthält die Sinnlichkeit zu wenig. Das heißt also, nur dass wir auch Tierisches in uns haben, nur dass wir auch Triebwesen sind, nur dass wir auch sozusagen Sinnenwesen sind, die Begierden haben, die sie befriedigen wollen, das allein ist noch nicht böse. Ja? Das ist nur tierisch. Und tierisch ist moralisch neutral. Das heißt, ich kann nicht sagen, jemand ist böse, weil er einen Trieb versucht zu befriedigen. Ja, das gehört zum Wesen des Triebes. Das ist zu wenig. Ja? Denn sie macht den Menschen die Sinnlichkeit nämlich. Denn die Sinnlichkeit macht den Menschen, indem sie die Triebfedern, die aus der Freiheit entspringen können, wegnimmt, zu einem bloß tierischen. Das ist aber jetzt moralisch neutral. Brisant und aktuell ist das natürlich für jede Konzeption von Mensch, die behauptet, der Mensch ist eben auch nur ein Tier und genauso triebgesteuert wie ein Tier und nicht mehr. Ja? Wären wir wirklich tatsächlich determinierte Triebwesen, dann wären wir moralisch neutral, dann wären wir vielleicht nicht angenehm für unsere Mitmenschen, aber wir wären nicht böse. Ja? Sondern die Mitmenschen könnten nur wiederum ihre Triebe versuchen so zu befriedigen, dass sie unser unangenehmes Dasein bis zu gewisser Weise in die Schranken weisen. Ja, da hätte man wie im Tierreich sozusagen einfach den Kampf um Ressourcen. Der Stärkere setzt sich durch, der Schwächere geht unter, aber es ist kein Problem der Moral und niemandem kann es vorgeworfen werden, dass er eben wie ein Tier danach trachtet, seine Bedürfnisse zu befriedigen und hier das Beste für sich herauszuholen. Wenn wir allerdings, so Immanuel Kant, eine vom moralischen Gesetze freisprechende, gleichsam boshafte Vernunft, ein schlechthin böser Wille annehmen wollten, enthält der für die Bestimmung des Bösen zu viel. Weil, das habe ich am Ende der letzten Vorlesung schon angedeutet, weil dadurch, so Kant, der Widerstreit gegen das Gesetz selbst, also gegen das Sittengesetz bei ihm immer gemeint, selbst zur Triebfeder erhoben und so das Subjekt zu einem teuflischen Wesen gemacht werden würde. Keines von beiden aber ist auf den Menschen anwendbar. Wir sind, um das mal plastisch zu sagen, Immanuel Kant als Menschen, wir sind weder Tiere, wir sind aber auch keine Teufel. Nicht? Denn Teufel sein hieße tatsächlich die Maxime zum Bösen zur Grundlage meines Handelns zu machen. Also ständig, und das setzt ja gewisserweise auf der einen Seite ein Wissen um das Sittengesetz voraus, denn nur dann kann ich sozusagen versuchen, dagegen zu verstoßen. Ja, das ist schon eine sehr reflektierte Position. Und Kant ging davon aus, und wir müssen uns überlegen, ob das tatsächlich stimmt, ging davon aus, dass ein vernünftiges Wesen auf die Dauer nicht gegen Vernunftprinzipien verstoßen kann. Und das Sittengesetz war für ihn ein Vernunftprinzip. Ja? Das heißt also, irgendwann einmal kommt zu einem wesentlichen Widerspruch, an dem es zerbrechen wird. Ja, ich kann nicht, so wie jemand, der beansprucht, Mathematiker zu sein, nicht das Prinzip verrechne dich zur Grundlage seiner mathematischen Operationen machen kann. Ja, irgendwann einmal wird er drauf kommen, ich kann Mathematik nicht betreiben unter der Prämisse, verrechne dich ständig. Ja? Genauso wenig kann ein vernünftiges Wesen leben und handeln und denken unter der Prämisse, sei unvernünftig. Ja? Und für Kant ist ja unvernünftig sein identisch mit dem Bösen. Ja, also verstoße bewusst und das Prinzip ständig gegen das Vernunftprinzip. Und zwar aus Vernunftgründen gegen das Vernunftprinzip verstoßen. Das Ganze steht und fällt natürlich mit der sozusagen These von Immanuel Kant, dass Moralität nichts anderes ist als tatsächlich das konkretisierte Vernunftprinzip. Ja? Wenn ich Moralität anders definiere, schaut das Ganze natürlich auch ganz anders aus. Letztlich ist für Kant sozusagen die Disposition zum Bösen deshalb gegeben, aber gleichzeitig durch die Disposition zur Vernünftigkeit, zur Persönlichkeit, die wir entwickeln können, auch in Schranken zu halten. Darüber, also entscheiden darüber, ob ich jetzt diesem Hang zum Bösen nachgebe oder nicht nachgebe, das hängt jetzt wirklich jetzt davon ab, ob ich ihm nachgeben will oder nicht nachgeben will. Und Kant hat dafür fast eine romantische Metapher gefunden, nämlich ob ich von meiner innersten Struktur her ein gutes Herz oder ein böses Herz habe. Ob ich also zum Guten tendiere oder zum Bösen tendiere, wobei er nahezu psychologisch versucht anzugeben, wie diese Tendenz zum Bösen, wie dieser Hang zum Bösen sich in unsere alltäglichen Verhaltensweisen einschleichen beziehungsweise in diesen Verhaltensweisen ausdrücken kann. Das heißt also, was bringt uns dazu, wollen wir mal annehmen, ja, dass wir im Grunde unseres Herzens ein gutes Herz haben. Ja? Dass wir also im Grunde unseres Herzens das Gute wollen. Ja, dass es ja wirklich keine bewussten, bösen Menschen hier in diesem Hörsaal versammelt sind. Ja, also ich spreche mal nur von diesem Hörsaal. Ja. Also ich denke mir, wenn ich eine Vorlesung über das Böse besucht, dann ist er schon irgendwie nicht ganz böse. Nicht? Also, weil er möchte hier aufklären über etwas lassen. Nicht? Aber der Hang zum Bösen artikuliert sich oder äußert sich zum Beispiel darin, dass wir natürlich alle schwache Wesen sind. Ja, dass wir diesem Hang zu unserer Physis, zum Tierischen nachgeben können. Dass wir aus Gebrechlichkeit, und zwar jetzt nicht aus physischer Gebrechlichkeit, sondern aus gleichsam geistiger Gebrechlichkeit, aus Vernunftschwäche, natürlich manchen Begierden nachgeben, von denen wir eigentlich wissen, es ist ihnen nicht ganz so gut. Ja, das sind so diese Laster, Bequemlichkeit, Faulheit, Trägheit, nicht nur im körperlichen Sinne, sondern natürlich auch, würde ich sagen, im geistigen Sinne. Es ist zu anstrengend, über so etwas nachzudenken. Ja? Es ist zu anstrengend, auch nur den Versuch zu unternehmen, irgendeinen Trieb zu beherrschen. Man gibt ihm nach. Ja? Der Geist ist willig, sagt das Bibelwort, aber das Fleisch ist schwach. Der Trieb ist verlockender als die Vernunft. die Neigung oder der Neigung zu folgen ist oft für uns auch subjektiv befriedigender und attraktiver, als sich lang zu überlegen, was jetzt in der Situation wohl das Richtige wäre. Das heißt nicht, dass wir immer falsch handeln und einer Neigung folgen. Man könnte aus Neigung auch etwas Richtiges tun, ist überhaupt keine Frage. Aber ich tue es dann nicht aus Wille zum Guten, sondern weil ich Glück habe, sozusagen ein sonniges Gemüt zu sein und zu allen Menschen freundlich zu sein. Ja? Das war für Kant, war das sozusagen schon eine Wurzel, wie er es nannte, der Unlauterkeit. Ja, wenn ich mir über meine eigenen Motive nicht richtig im Klaren bin und da es ein Glücksfall ist, ja, treffe ich dann auf jemanden, der mir nicht sympathisch ist, hat er ein Pech gehabt. Ja, ich bin gut zu allen Menschen, die mir sympathisch stehen, und die mir nicht sympathisch stehen, die klammere ich aus. Gerade das ist nicht das Gute, sondern das Gute wäre, sich zu überlegen, wie soll ich zu allen Menschen mich redlich und korrekt verhalten. Genauso schleicht sich dieser Hang zum Bösen ein, wenn ich nur dieser Dimension der instrumentellen Vernunft Platz gebe, wenn ich also etwas tue, nur als Kalkül, als Berechnung, sozusagen auch aus Angst, aus Vorsicht, nicht, weil ich das Gute will. Ja? Das ist eine der umstrittensten, schon von Zeitgenossen nicht verstandenen Thesen von Immanuel Kant, dass das Böse zum Beispiel dort beginnt, wo jemand zum Beispiel das Gesetz achtet, oder das Gesetz, besser, nicht achtet, sondern das Gesetz befolgt. Das Gesetz befolgt, also nichts Böses tut. Das Gesetz befolgt, aber nicht, weil er überzeugt davon ist, dass die Befolgung dieses Gesetzes das moralisch Gute ist, sondern weil er Angst hat vor der Strafe, wenn er das Gesetz übertritt. Ja? Und das ist der entscheidende Punkt. Das ist ein Unterschied, ja? Ob ich sozusagen ein Gesetz befolge, weil überzeugt davon bin, so muss man sein. Das Gesetz drückt sozusagen eine allgemeine Sittlichkeit aus und es ist vernünftig und richtig, diesem Gesetz zu folgen. Oder ob ich das Gefühl habe, also eigentlich würde ich lieber das Gesetz übertreten. Ja? Also völlig egal, ja, weil auf meinem Ego-Trip wäre das jetzt wesentlich angemessener. Ja? Aber ich meine, dort vorne steht der Radarkasten und 50 Euro oder 70 Euro oder 100 Euro oder in Italien 500 Euro, ist schon schmerzhaft, also steigen wir lieber doch auf die Bremse, obwohl der ganze Trieb sagt, steig aufs Gas, ja, da vorne ist jemand, den kannst du überholen, ja, ist alles Neid, Eifersucht, was auch immer, spielt sich auf den Straßen ab, und gut ist nicht derjenige, der aus dieser Überlegung, ja, die Strafe ist doch zu schmerzhaft, das Richtige tut, sondern der die Strafandrohung gar nicht braucht, weil er den Geist des Gesetzes als richtig erkannt. Und diese Unlauterkeit führt interessanterweise zu diesem Paradoxon, zu dieser harten Beobachtung. Und Kant schreibt, dass er aber wirklich ein moralischer Rigorist, es kann jemand in seinem ganzen Leben, ja, mit dem Gesetz nicht in Konflikt geraten sein, nichts Böses getan haben und trotzdem ein böses Herz haben. Ja, er hätte immer gern das Böse getan, aber er war ein Feigling. Er hat immer Angst gehabt vor der Strafe, vor der Polizei, vor dem, was die Nachbarn sagen. Sie kennen das. Ja? Wie gern würde man so hin und wieder irgendetwas tun, aber dann die Nachbarn, jetzt könnt ihr mal zuschauen oder wie auch immer. Also alle diese Motive und Beweggründe hindern jemanden daran, das Böse zu tun. Er führt nach außen hin ein tadelloses Leben, ist anerkannt und respektiert und hat trotzdem tief innen ein böses Herz. Vielleicht kennen Sie solche Menschen auch. Böse ist dann sozusagen die Bösartigkeit, die sich dann aber auch in der Praxis artikuliert. Also daran, dass dann jemand tatsächlich diesem bösen Herzen auch nachgibt, zum Teil auch ohne Rücksicht auf eigene Verluste, ja, also etwas auch riskiert, so wie der Verbrecher, ja, so wie der, der die Geschwindigkeitsbeschränkung übertritt und voll bewusst sein, er kann auch erwischt werden, er muss halt zahlen, ja, oder verliert den Führerschein oder was auch immer. Also das ist derjenige, wo das Böse dann, so könnte man sagen, dann tatsächlich aktuell wird, wo es nicht nur potenziell vorhanden ist, sondern wo es aktuell ist und wo dann das Manifest wird und wo man sozusagen dann in der Manifestation dieser Handlung rückschließen kann auf ein böses Herz, obwohl er nie ausgeschlossen ist. Ja? Auch das hat ja Immanuel Kant gesagt, habe ich ja diese Einheit begonnen über Kant, obwohl er nie ausgeschlossen ist, dass jemand, der formell gegen ein Gesetz verstößt, natürlich auch was Gutes meinen kann. Ja? Ich kann ja auf der Autobahn auch zu schnell fahren, nicht aus Lust und aus Geschwindigkeitsrausch oder um jemanden zu überholen oder um das Risiko herauszufordern oder wo auch immer, sondern weil ich tatsächlich jemandem helfen will. Ja? Und wir haben ja auch legitime Schnellfahrer, die Rettung zum Beispiel, die Polizei, die dürfen. Ja? Weil wir ihnen was Gutes unterstellen. Sie wollen jemandem helfen. Es ist ein Notfall, da muss man hin. Ja? Gibt es auch Verständnis dafür, wenn man das als Privatperson macht. Das heißt, nur, dass jemand ein Gesetz übertritt, sagt man nichts darüber aus, ob er ein gutes oder ein böses Herz hat. Dass diese Überlegungen alles andere als antiquiert sind, ja? Könnte man auch illustrieren an... Ich habe schon einmal kurz darauf verwiesen, an den jetzt in Planung befindlichen österreichischen Antiterrorgesetz. Ja? Wo es ja, und das ist ja nur sozusagen eine Variante von einem neuen, so könnte man sagen, Rechtsdenken, das nach 9-11 um sich gegriffen hat, das sich ja zum Ziel gesetzt hat. Ja? Gerade das, was Kant hier supponiert, zur Grundlage einer Gesetzgebung zu machen, nämlich sich die Frage zu stellen, ist es möglich herauszufinden, ob jemand, ungeachtet dessen, was er tatsächlich tut, ein böses Herz hat. Hat jemand den Hang zum Bösen? Modern formuliert heißt das, hat jemand den Hang zum Terrorismus? Wie kann ich das herausfinden? Gibt es Indizien? Hat er zum Nachbarn was gesagt? Ja. Hat er von einem Terroristen geschwärmt? Hat er ihn verteidigt? Hat er ihn verklärt? Er hat noch gar nichts gemacht. Ja. Der sitzt zu Hause hinter seinem Computer und schreibt auf Facebook irgendein Freund, also was weiß ich, also Ulrike Meinhof, eigentlich war es doch eine tolle Frau. Schnappt. Ja. Er verherrlicht den Terrorismus. Er hat ein böses Herz. Er hat einen Hang zum Bösen. Wir ziehen ihn prophylaktisch aus dem Verkehr. Es gibt natürlich keine Überlegung oder keinen Hinweis darauf, dass der selbst ein Terroristen werden wird. Ja? Aber die Tendenz ist da. Sie spüren aber schon gleichzeitig die Problematik solch einer Vorgangsweise. Ja? Es war bis jetzt immer das rechtsstaatliche Prinzip, Menschen nur danach zu beurteilen, was sie getan haben. Nicht, was sie gedacht haben, nicht, was sie gefühlt haben, nicht einmal, was sie geplant haben, solange diese Planungen praktisch nur im Kopf waren und nicht in Aktivitäten. Ja, wenn der jetzt anfängt, natürlich Waffen zu horten, ja, Maschinengewehre einzukaufen, ja, Atombomben zu basteln, wird man eingreifen. Das sind schon Aktivitäten. Ja. Aber rein im Virtuellen weiß man ja sozusagen nicht, ob das tatsächlich in irgendeiner Art und Weise Realität werden kann. Wir machen gegenwärtig große Anstrengungen, auch mit Hilfe der Hirnforschung, herauszufinden, welche Menschen die Anlagen zu welchen potenziellen Aktivitäten haben, um sie dann sozusagen aus dem Verkehr zu ziehen, um ihnen erst gar nicht die Möglichkeit zu geben, auch noch zu handeln. Ja? Das heißt, wir ersparen ihnen oder würden ihnen gerne diesen Gewissenskonflikt ersparen. Ja? Sie müssen sich zwischen den Hang zum Bösen und der Einsicht in das Gute entscheiden. Sie müssen dann dafür auch die Verantwortung übernehmen. Sie sind zurechnungsfähig dafür. Wir ersparen es ihnen, indem wir schon vorzeitig erkennen, aha, Hang zur Aggressivität, Hang zur Pädophilie, Hang zu Terrorismus. Das ändert sich natürlich je nach Kultur und was gerade als böse gilt. Ja? Es gab ja Zeiten, da waren Terroristen Volkshelden. Darf man nicht vergessen. Also es ändert sich da. Nicht? Da waren die gesetzestreuen Kleinbürger sozusagen das Feindbild. Aber wie auch immer, jede Gesellschaft definiert das Böse und dann kann man schon herausfinden, wer hat den Hang dazu und wir nehmen ihn aus dem Verkehr. Immanuel Kant hat zumindest den Blick dafür gehabt, dass es praktisch von außen wahnsinnig schwer ist herauszufinden, wie diese Neigungen Gutes und Böses Herz bei Menschen tatsächlich geschaffen sind. Er hat aber auch gewusst, dass sozusagen das rein formelle Verhalten, gesetzeskonforme oder nicht gesetzeskonforme Verhalten, keine Letztinstanz ist für die Beurteilung, ob jemand als Mensch sozusagen böse ist oder nicht böse ist. Wobei, noch einmal, Das Ganze jetzt abschließend gesagt, Kant hier nicht davon ausgehen, dass ein Mensch böse sein kann. Ja? Er kann nur den Hang zum Bösen in mannigfacher Form, einige dieser Varianten haben wir jetzt aufgezählt, in mannigfacher Form nachgeben, ist aber stets nach Kant dafür verantwortlich zu machen, dass er diesen Hang zum Bösen nachgegeben hat. Es gibt sozusagen keine Entschuldigung für ihn, außer er würde sich tatsächlich als Tier definieren und zum Tier degradieren lassen. Sobald ich aber jemanden als Person, als autonome und souveräne Person akzeptiere, muss ich ihm auch unterstellen, dass er für das, was er denkt und tut, was er äußert, artikuliert und macht, im vollen Sinn des Wortes verantwortlich ist. Das heißt also, wenn man diese kantischen Kategorien anwenden würde, würde das heißen, dass überall dort, wo wir jemanden von seiner Verantwortung lossprechen wollen, weil wir sagen, es waren die Triebe, es waren die Gene, es war das Milieu, es war die besondere Situation, es war die frühe Kindheit, nehme ich ihn, auch wenn das so wahnsinnig und aus guten Gründen, psychologisch einsehbaren Gründen, sozialen Gründen, politischen Gründen, menschenfreundlich scheint, ja, weil hier der Täter gleich so ein bestimmtes Schutzreservoir bekommt, aber ich nehme ihm damit immer auch ein Stück Persönlichkeit. Ja. Wem ich Verantwortung abspreche, dem nehme ich ein Stück Persönlichkeit. Bitte.
Ja, aber also wenn Kant sagt, für die Idee, dass ich quasi das Böse äußert, wenn man über diese Grenzen drüber geht und ja auf der anderen oder diese Gesetze, wenn ich aber auf der anderen Seite doch ein selbstständiges Wesen bin, das selber Verantwortung übernehmen kann, wie das nicht aus? Weil in dem Moment lasse ich mich ja von dem Gesetz leiten, dann bin ich ja in dem Moment schon böse. Wenn ich das Gesetz halte, dann muss ich
Also wenn jemand, der Gedanke von Kant war, wenn jemand sich aus reiner Berechnung einer Gesetz hält, ja, weil er so ein Kosten-Nutzen-Kalkül macht, der meinen Begierden nachzugehen, würde mir mehr Kosten verursachen, wenn ich erwischt werde, als mir ein Gesetz zu halten. Das ist sozusagen für Kant der Keim, das ist der Keim des Bösen. Ja.
Aber wäre es nicht auch böse, wenn ich einfach nicht an ein Gesetz halte, weil ich bin noch, also wenn ich Persönlichkeit bin, bin ich selbst verantwortlich.
Insoweit nicht, ja, als das ist einer der schwierigsten Punkte bei Kant, als er ja tatsächlich unterscheidet sozusagen zwischen, also wenn ich tatsächlich als Persönlichkeit, ja, versuche vernünftig das Richtige zu tun, dann halte ich mich an das Sittengesetz. Und insofern die geltenden Gesetze mit dem Sittengesetz übereinstimmen, werde ich hier Konformität erzeugen. Ja? Und das ist jetzt nicht, wenn ich die Gesetze akzeptiere, sondern es die richtigen Gesetze sind. In dem Moment, wo die geltenden Gesetze mit den Sittengesetzen nicht übereinstimmen, was ja auch vorkommt, ja, zum Beispiel Staaten, die jetzt keine menschenrechtliche Verfassung haben, ja, Staaten, wo die Gleichheit der Menschen nicht garantiert ist, ja, Staaten, wo im Gesetz festgeschrieben ist, dass manche Menschen sozusagen minderwertig sind, ja, kennen wir aus der Geschichte alles. Ja. In dem Moment hätte sozusagen das eigene, die eigene Verpflichtung auf das Sittengesetz einen höheren Stellenwert gegenüber den geltenden Gesetzen. Obwohl Kant hier auch sehr, sehr in anderen Zusammenhängen schwankend war. Also es ist ein ganz großes Problem, ja? Weil sozusagen auch ungerechte Gesetze bis zu einem gewissen Grad eine, sozusagen ein Zusammenleben ermöglichen können, das wichtiger oder mindestens genauso relevant ist wie jetzt die eigene Verpflichtung auf das Sittengesetz. Aber im Prinzip sozusagen hat die eigene Verpflichtung aus Persönlichkeit, aus Verantwortung, aus eigener Vernünftigkeit erkannte Übereinstimmung des Sittengesetz immer den Vorrang gegenüber geltenden Gesetzen. Ja. Weshalb ja umgekehrt es gilt, dass in entwickelten Gesellschaften sich auf diese Konzeption berufen können, ja, also etwa auf die Menschenrechtsidee, man natürlich die Gesetze, die man erlässt, daraufhin überprüfen muss oder müsste, ob sie jetzt mit diesem Sittengesetz, mit diesem kategorischen Imperativ übereinstimmen. Ja, und der erste Überprüfungsgrundsatz ist immer, kann das Gesetz aus guten Gründen tatsächlich für alle gelten. Ja? Und Gesetze, die bestimmte Menschen bevorzugen zum Beispiel, dürften einfach in der Art und Weise nicht beschlossen werden. Und wenn man halt aufpasst, werden sie auch nicht beschlossen. Ja? Aber Sie haben völlig recht, das kann zu einem Widerspruch führen. Aber es heißt natürlich nicht, dass als Persönlichkeit souverän zu handeln, heißt nicht, dass mir alles erlaubt ist. Ja? Sondern das heißt nach Kant nur, dass ich mich selber auf die Idee der Vernünftigkeit verpflichten kann. Ja? Und wirkliche Achtung vor dem Gesetz, wie er schreibt, das, was ihm sozusagen Ehrfurcht verschafft hat, neben dem gestirnten Himmel über uns, ja, die Achtung vor dem Sittengesetz, ist eben die Erkenntnis, dass ich mich selbst aus Freiheit auf meine eigene Vernünftigkeit, die gleichzeitig die Vernünftigkeit der Menschheit ist, verpflichten kann. Ja. Und alle Abweichungen davon, aus welchen Motiven auch immer, tendieren halt so ein bisschen mehr oder weniger schon ins Böse. Wir wollen jetzt nicht ein bisschen mehr oder weniger zum Bösen tendieren, sondern so richtig. Ich habe das letzte Mal schon angedeutet, es ist ein interessanter, zumindest philosophisch-literarischer Versuch, wenn man das Ganze in der Realität durchführt, ist es allerdings weniger interessant, sich zu überlegen, ob dieses, was Kant das Teuflische nannte, nämlich das Böse wirklich nicht als eine Entgleitung, ja, als einen Fehler, als einen Defekt, als eine Nachgiebigkeit, als eine zeitlich befristete Egozentrizität zu nehmen, sondern das Böse wirklich als Maxime zu nehmen. Und zwar aus vernünftigen Überlegungen heraus. Nicht als Wiedervernünftig. Also nicht einfach zu sagen, ich bin ein Tier, lasst mich in Ruhe, mache was ich will, sondern ob es tatsächlich möglich ist, vernünftig zu begründen, dass die einzig sozusagen lebenswerte Maxime die sein sollte oder die sein muss, handle so, wie ich das letzte Mal formuliert habe, dass du jederzeit jeden Menschen ausschließlich als Mittel und nie als Zweck an sich betrachtest, ob das denkbar ist. Sie wissen vielleicht, dass wahrscheinlich der erste und zwar direkt auf Kant bezogene, vielleicht nochmal als Anti-Kant gedachte Versuch einer Vernunftbegründung der Maxime des Bösen, dass der von dem berühmten und berüchtigten französischen Marquis de Sade stammt, von dem wir auch die pathologische Erscheinungsform des Sadismus zumindest abgeleitet haben. De Sade, der selber nur eine sehr bescheidene sadistische Existenz geführt hat. Er hat es zweimal geschafft, eine Frau auszupeitschen und wurde dafür auch in die Bastille geworfen. Das heißt also, diese ganzen exzessiven Gewaltfantasien oder orgiastischen Fantasien, die sozusagen seine Literatur bevölkern, hat er selber nur in sehr rudimentärer Form erlebt oder genießen können. Aber Sie wissen, dass sozusagen seine Literatur, seine Romane also von überbordenden Grausamkeitsphantasmen gekennzeichnet sind, die natürlich auch alle möglichen Menschen literarisch und wie auch sonst inspiriert haben mögen. Diese Details interessieren uns jetzt, vielleicht sagen Sie leider nicht, ich hoffe nicht leider, sondern Sie wollen sich nicht hier an Grausamkeiten delektieren, Sie können es ja nachher nachlesen, sondern was uns interessiert, sind jene Partien im Werk von Marquis de Sade, die er bei den Volksausgaben dieser Zeit lang gegeben hat, seiner pornografischen Schriften meistens herausgekürzt waren, nämlich die philosophischen Reflexionen. Ja? Nicht, dass er sich natürlich nur an Sex und Orgien und Auspeitschung und Folter und dergleichen mehr delektieren will, der will nicht seitenlange philosophische Abhandlungen lesen. De Sade hat ja selber einige seiner Motive immer wieder bearbeitet und verarbeitet und sozusagen auch die philosophischen Reflexionen darüber dann ausgeweitet. Ich beziehe mich jetzt, weil das in dem Zusammenhang wirklich der zentrale Roman ist, aus mehreren Gründen, auf jenen Doppelroman, den de Sade praktisch dreimal geschrieben hat. Deswegen gibt es auch unzählige Fassungen davon und auch ganz unterschiedliche Übersetzungen. Diesen Doppelroman, der den Namen zweier Frauen trägt, paradigmatische Namen, Justine et Juliette. Zwei Schwestern, völlig unterschiedlicher Natur. Justine ist die Tugendhafte, beide in einem Kloster erzogen. Die Tugendhafte, die sozusagen das gute Herz, kantisch gesprochen, bewahren will, allen Anfeindungen, allen Drohungen, allen Grausamkeiten, allen Barbareien, denen sie ausgesetzt ist, zum Trotz. Sie ist sozusagen die Tugendhafte und ihre Schwester, ihre ältere Schwester, Juliette in derselben Situation, überantwortet sich sofort dem Laster, dem Verbrecher, macht jede Grausamkeit, jede Brutalität mit, wo auch immer, feiert Vernichtungsorgien mit wem auch immer. Und was Desart in diesem Doppelroman natürlich auf zynisch-ironische Weise zeigen will, ist, Verbrechen lohnt sich immer, die Tugend lohnt sich nie. Denn während die lasterhafte, verbrecherische, kriminelle Juliette einen glanzvollen gesellschaftlichen Aufstieg hinlegt, bis in die höchsten Spitzen der Gesellschaft gelangt, umworben und mit Reichtum gesegnet, sozusagen die tugendhafte Justine wird gequält, wird vergewaltigt, wird gedemütigt und am Ende sagen ihre Peiniger, überlassen wir es, überlegen Sie, sollen Sie die jetzt, nachdem Sie schon massenhaft Menschen umgebracht haben, überlegen Sie, sollen Sie jetzt diese Justine auch noch zuerst mehrfach vergewaltigen und dann töten, und zynisch sagen Sie dann, na, überlassen es wir einem Gottesgericht. Ja? Und sie stellen das arme Mädchen während eines Gewitters auf ein freies Feld und natürlich erschlägt sie ein Blitz, der zwischen die Beine fährt. Und sozusagen ganz entzückt über dieses Gottesgericht machen sich dann ihre Schänder noch über ihre Leiche her. Soweit sozusagen die Rahmen. Erzählen, dass sie wirklich ein Gefühl bekommen, was es heißt, böse zu sein. Ja? Jetzt sind wir nicht nur bei kleinen Lastern und einem kleinen Neid oder so, sondern jetzt sind wir wirklich, um mit Joseph Conrad zu sprechen, im Herz der Finsternis. Zumindest was die literarische Fantasie betrifft. Ja. Was aber interessant ist an dem Zusammenhang. Sowohl die Peiniger von Justine als auch ihre Schwester sind im kantischen Sinne Vernunftwesen. Sie handeln nicht blindlings, sondern sie handeln überlegt. Und nicht nur das. Sozusagen das eigentliche Pikante und natürlich dann auch philosophisch Interessante an diesem furchtbaren Roman. Sie kennen vielleicht, der Roman hat ja auch Philosophiegeschichte große Bedeutung bekommen, weil Theodor Adorno und Max Horkheimer in ihrer Dialektik der Aufklärung einen Exkurs über Juliette sozusagen eingearbeitet haben, indem sie versucht haben zu zeigen, dass Desart in dieser absolut grausamen und lasterhaften Szenerie, die er hier entwirft, nichts anderes gezeigt hat, als wohin sich die Vernunft pervertiert, wenn sie nicht tatsächlich durch den Willen zur Moralität kontrolliert wird. Ja, es ist die über sich selbst überlassene Rationalität, so könnte man sagen, die hier bei Desart durchexerziert wird. Und zwar jetzt nicht nur durch die Konfigurationen und durch die Geschichten, die diese grausamsten Geschichten, die erzählt werden, sondern vor allem durch die philosophischen Exkurse, die darin bestehen, dass die Peiniger von Justine, bevor sie sie wieder vergewaltigen, bevor sie wieder quälen, bevor sie mit einem Brandzeichen kennzeichnen, wie ein Stück Vieh, ja, bevor sie das alles tun, versuchen sie rational zu erklären, dass das Richtige ist, was sie jetzt tun. Und zwar das Richtige im Sinne des Vernünftigen. Das heißt, sie haben hier wirklich den Versuch, das Böse auf einem Vernunftprinzip zu gründen. Und das vielleicht wirklich, das wirklich Entsetzliche, und das haben Adorno und Horkheimer erkannt und formuliert, das wirklich Entsetzliche ist, dass diese Prinzipien, von denen die philosophierenden sozusagen Schänder und Mörder des Arts ihre Praxis ableiten, ihre grausame Praxis ableiten, dass diese Prinzipien tatsächlich gleichzeitig die Prinzipien unseres modernen, rationalen, naturwissenschaftlichen Weltbildes sind. Es ist furchtbar daran. Die haben keine kruden Prinzipien angenommen, sondern sie haben die Prinzipien angenommen, die in der europäischen, aufgeklärten Philosophie sozusagen formuliert worden sind. Zum Beispiel, ich verzichte jetzt, das sind ja unzählige Figuren, die hier sozusagen die arme Justine sowohl intellektuell als auch physisch traktieren. Sie können das auch nachlesen. Es gibt mittlerweile sozusagen eine vollständige Übersetzung von Justine Juliette im Verlag Matthes und Seitz. Also das ist sozusagen die verlässlichste Übersetzung, wo auch alle diese philosophischen Reflexionen noch drinnen sind. Noch der zitiere ich auch. Der Ausgangspunkt dieser tatsächlichen Wortsinn, bösen Menschen, weil sie böse sein wollen, Ja? Sie kaschieren das überhaupt nicht. Der Ausgangspunkt ist die Überlegung, die bekannt ist in der europäischen Tradition und die auch Thomas Hobbes zu seiner Konzeption des Staates geführt hat, nämlich die Überlegung, dass der Mensch aufgrund seiner natürlichen Entwicklung sozusagen ein Produkt der Natur ist, das letztlich reduziert werden kann auf diese natürliche Ausstattung. Und wie schaut diese natürliche Ausstattung aus? Die Menschen, so sagt einer, um Justine von den Vorzügen des Verbrechens zu überzeugen, die Menschen wurden einsam geboren, scheeläugig, blutdürstig und machthungrig. Sie wollten alles in ihren Besitz ziehen und nichts teilen. Sie befehdeten sich um entweder ihren Ehrgeiz oder ihre Rechtsansprüche durchzusetzen. Sie kennen das? Das ist dieselbe Szenerie, wie sie Thomas Hobbes am Beginn des Leviathan beschreibt und die dann später in einer Formel kondensiert worden ist, die sich nicht im Leviathan findet, sondern in einem anderen Schreiben von Hobbes. Der Mensch ist des Menschen Wolf. Der Wolfszustand als ursprünglicher Zustand, verhaltensbiologisch gesehen übrigens falsch, weil die Wölfe als Rudelwesen gerade nicht diese reißenden Individuen sind. Ja, aber Hobbes war halt auch kein Verhaltensforscher und Desart war auch kein Biologe. Aber die Wölfe waren halt so der Inbegriff der Wildheit, ja, und des Naturzustandes. Der Mensch ist das Menschenwolf. Thomas Hobbes hat daraus den Schluss gezogen, wenn die Menschen nicht in einem permanenten Zustand des Krieges aller gegen alle sich befinden wollen, dann müssen sie einen Teil ihrer Begierden, ihrer Machtlust, ihres Blutdurstes, ihrer Gewalttätigkeit müssen sie delegieren an einen Staat, der sozusagen die Gewalt monopolisiert und der nur eine einzige Aufgabe hat, sozusagen dafür zu sorgen, dass dieser permanente Bürgerkrieg, der immer sozusagen ausbrechen kann, dieser permanente Kampf aller gegen aller nicht stattfindet. Ja. Genau darauf, auf diese Hobbes' These, bezieht sich Desart. Und einer seiner Protagonisten zieht aber gerade die gegenteilige Konsequenz. Zieht die gegenteilige Konsequenz und sagt also, wenn man, so wie Thomas Hobbes, tatsächlich das alles an einen Staat delegiert, ja, dann mag das für bestimmte Menschen in Ordnung sein. Nicht zuletzt für den Herrscher selber oder für den Staat selber, der jetzt natürlich das Gewaltmonopol hat. Ja. Aber es gibt, das ist eine hochinteressante Überlegung, es gibt zwei Gruppen von Menschen, die bei solch einem Arrangement tatsächlich immer verlieren. Nämlich, so sagt Desart, die Starken, die eigentlich kein Gesetz nötig haben, weil sie jeden Kampf gewinnen würden. Na, ist ja klar. Nicht, also wenn ich sage, wir wollen nicht den Kampf aller gegen aller, dann werden die sagen, aber bitte, warum hören wir jetzt mit dem Kriegsspielen auf, wo ich gerade die besten Chancen habe. Ja? Und, sagt Desart, auch die ganz Schwachen werden verlieren. Warum? Weil sie viel mehr preisgeben müssen, als man ihnen zugesteht. Ja? Die Schwachen werden um die wenigen Chancen gebracht, die sie vielleicht noch hätten. Und sie müssen meistens alles das zahlen, was der Staat braucht, um sich zu reproduzieren. Ja? Die Storken ja nicht. Ja? Es ist ja auch nicht so, dass jetzt Griechenland verarmen wird. Ja, die Schwachen werden verarmen. Die Reichen werden natürlich auch reicher werden in der Krise. Das ist überhaupt keine Frage. Ich sage das jetzt nicht nur aus einer launigen Aktualitätsanspielung, sondern weil dann wortwörtlich bei Marquis de Sade, ja, aus dieser Überlegung heraus ein Satz steht, den Sie dort wahrscheinlich nicht vermuten, weil Sie ihn schon so und so oft gelesen haben, aber ganz woanders. Nämlich, de Sade sagt, um das zu vermeiden, ja, dass zwei relevante Gruppen, nämlich die Starken und die Schwachen, in einen Zustand gepresst werden, der denn nichts nützt, wäre es doch viel besser, diesen Gesamtzustand einer Gesellschaft dem freien Spiel der Kräfte zu überlassen. Wörtlich. Dem freien Spiel der Kräfte. Und Sie wissen, dass das das Paradigma unserer modernen Marktwirtschaft ist. Das freie Spiel der Kräfte. Schauen wir doch, wer sich durchsetzen kann. Das ist das Einzige. Das freie Spiel der Kräfte und Fähigkeiten heißt hier noch. Ja? Also die Qualifizierten setzen sich den Unqualifizierten durch. So ist es nun einmal in der Wettbewerbsgesellschaft. Das heißt, bei Desart kann man noch nachlesen, wozu eine Wettbewerbsgesellschaft führt, wenn man sie zu Ende denkt. Ja? Das ist das, was Adorno und Horkheimer hervorgehoben haben. Ja? Es liegt im Interesse der Menschen, diesem freien Spiel der Kräfte und Fähigkeiten sich anzuvertrauen. Demnach, und jetzt zitiere ich wörtlich Desart, damit Sie auch diesen philosophischen Duktus seiner Reflexionen nachvollziehen können. Demnach ist jeder wahrhaft Weise zu nennen, also ironisch spielt er ja noch einmal auf die Tugend des Philosophen an, denn es geht ja wirklich um die Weisheit. Ja? Demnach ist jeder wahrhaft Weise zu nennen, der auf die Gefahr hin den Kriegszustand, der vor diesem imaginären Vertragsabschluss getobt hat, wieder zu entfesseln, herrisch die Ketten dieses Bündnisses abstreift und ihm nach Kräften zuwiderhandelt und dies in der Gewissheit, dass er durch diese Überschreitungen stets mehr gewinnen kann, als er verlieren kann, wenn er unterliegt. Ja? Das ist tatsächlich die Rationalität, heute wenn wir modern sagen, des Risikokapitals. Ja? Denn das freie Spiel der Kräfte beruht natürlich auf diesem Konzept des Risikos. Ja? Setze alles auf eine Karte, dann, wenn du mehr gewinnen kannst, als du verlieren kannst. Ja, gewinnen, ja, kannst du Macht, kannst du Einfluss, kannst du die Durchsetzung deiner Begierden, kannst du sozusagen die Entfaltung deines Egos, egal auf Kosten von wem. Was verlierst du, wenn du das nicht tust? Ja? Oder was verlierst du, wenn dir das alles nicht gelingt? Du verlierst nicht mehr als diese erbärmliche Existenz, gegängelt von einem allmächtigen Staat, die dir keinerlei Freiheiten lässt. Deshalb sozusagen wird der das überschreiten. Unterlegen ist sozusagen so ein Mensch, solange er das Bündnis achtet. Indem er sich widersetzt, kann er sich zum Stärksten aufspielen. Ja? Das ist sozusagen die Überlegung. Die Natur des Menschen allerdings, die Natur des Menschen will ja nichts anderes, sozusagen als dass der Einzelne sich in seinen Bedürfnissen befriedigt, sich durchsetzt und dafür soll er dieses Risiko auf sich nehmen. Und die Desartschen Figuren argumentieren genauso wie heute sozusagen die Vertreter der freien Marktwirtschaft. Das Risiko, einen großen Gewinn zu machen, ist allemal attraktiver, während sozusagen, wenn das Risiko fehlschlägt, oder sozusagen wenn das Risiko schlagend wird, sind die, sozusagen das, was es bedeutet, das Tier Opfer zu sein, ist eigentlich vernachlässigbar, weil mir dieser Opferstatus, ja, dieser Opferstatus es nie ermöglicht, tatsächlich mich selber durchzusetzen und mich selber zum Ausdruck zu bringen. Und ganz bündig formuliert das einer dieser Figuren mit dem Satz: Entweder verhilft uns das Verbrechen, also die Missachtung aller Gesetze im Dienste der eigenen Begierden, entweder verhilft uns das Verbrechen zum Glück, oder wenn ich zu viel Risiko genommen habe, ja, und ich Pech habe, geschnappt werde, ja, oder das Schafott beendet unser Unglück. Das müssen wir überlegen. Nicht? Also in einem Zustand der Unfreiheit ist man unglücklich, man empört sich dagegen, ja, nimmt das Risiko auf sich, hat die Chance, alles zu gewinnen, aber wenn man verliert, ja, wird man hingerichtet. Aber was ist die Hinrichtung anderes als die Beendigung des Unglücks, in dem man vorher gelebt hat? Ja? Man kann das natürlich auch sanfter formulieren, so in einem gängigen Terminologie. Dann kommt man zu einer wunderbaren Unternehmerideologie. Ja? Aber die gehen tatsächlich aufs Ganze. Wonach orientiert sich jetzt dieser Verbrecher? Worauf gründet er sein Prinzip, dass Verbrechen sich immer lohnen und lohnen müssen? Er gründet es und er beruft sich dabei, und das sollte uns vor allem auch in modernen naturwissenschaftlichen Diskursen zu denken geben, er beruft sich tatsächlich auf die Natur. weil die Natur selbst grausam ist und der Mensch nichts anderes ist als ein Produkt der Natur, kann keinem Menschen ein Vorwurf daraus gemacht werden, wenn er auch grausam ist. Denn von einem Menschen zu verlangen, nicht grausam zu sein, hieße, ihn aufzufordern, wieder die Natur zu handeln. Weil die Natur ist ja grausam. Weil der Mensch aber nur ein Naturwesen ist, ja, ist die Aufforderung, wieder die Natur zu handeln, gleichzusetzen mit einer Aufforderung, gegen sich selbst zu handeln. Weder ein Naturwesen noch ein vernünftiges Wesen kann allerdings zugemutet werden, gegen sich selbst zu handeln. Ja. Und natürlich hat Desart hier schon einige Überlegungen durchdekliniert, also unglaublich brutaler Art, die auch in aktuellen Diskussionen natürlich immer wieder auftauchen. Etwa die Überlegung, dass die Grausamkeit der Natur natürlich auch eine Lizenz ist, für den Menschen ähnlich wie die Natur zu handeln. Ja? Denken Sie etwa an Debatten darüber, wie viele Tierarten darf der Mensch ausrotten? Also gibt es natürlich die empathische tierschützerische Position, die sagt keine. Das ist mal die radikale, wenn Sie sagen, die moralische Position, wie auch immer sie argumentiert ist. Ja, die kann man ästhetisch argumentieren, die kann man moralphilosophisch argumentieren, die kann man sogar utilitaristisch argumentieren. Ja, wir wissen noch nicht, was noch nicht entdeckte Tierarten oder noch nicht wirklich erforschte Tierarten oder Pflanzenarten für uns einmal für Nutzen haben werden, deswegen soll man keine ausrotten. Ja, und dann gibt es natürlich die Industrien, die davon leben, dass sie halt schnell noch die letzten Fischarten, Tierarten, Tigerarten ausrotten, weil man da noch einen extra Profit machen kann. Weil je weniger es gibt, desto teurer werden sie. Ja? Also was am illegalen Markt für den Abschluss eines Tigers gezahlt wird heute, das sind eine atemberaubende Summen. Ja, weil es wirklich nur noch 20 oder 30 dieser Tiger gibt. Ja? Und anstatt jetzt zu sagen, die müssen wir wenigstens schützen und schauen, dass die als Art hier halten können, sagt man, na, die gehen wir auch noch illegal zum Abschluss frei, aber um schwindelerregende Summen. Wer will sich seinen Profit entgehen lassen, ja, wenn sie die Chance hätten? Und sie könnten mit der Art argumentieren, aber es liegt im Wesen der Natur, dass Arten aussterben. Und genau das ist die Argumentation, die Sie auch immer wieder hören. Ja, dass man sagt, also die Evolution selber ist denn nichts anderes, als im Prinzip Arten hervorzubringen und Arten zu vernichten. Ja, der Kampf muss da sein. Ja, warum soll der Mensch hier eine Ausnahme machen? Warum soll der Mensch anders verhalten, als sich die Natur verhält? Das ist das eine Argument. Das zweite Argument ist dann ein kulturkritisches Argument, das diese besagten Folterer vorbringen. Nämlich, es geht dann nicht um die Natur, sondern auch um die Natur des Verbrechens. Und da machen sie natürlich die Beobachtung, dass es zumindest, wir müssen uns denken, wir sind am Ende des 18. Jahrhunderts. Ja? Sie machen die Beobachtung, dass es kein Verbrechen gibt, oder zumindest kein bekanntes Verbrechen gibt, das nicht in bestimmten Zeiten oder in bestimmten Erdteilen oder bestimmten Kulturen als eine Tugend gegolten hätte. Das ist ja das, was sozusagen den Kulturrelativismus uns bis heute Kopfschmerzen bereiten lässt. Ja? Das ist also sehr, sehr vieles, was wir aus heutiger Perspektive als Verbrechen erachten würden, unter anderen Umständen, an anderen Orten und zu anderen Zeiten durchaus entweder erlaubt war oder sogar gefordert war. Natürlich, wir heute schauen mit Abscheu darauf, aber meinem Bedenken nach, sagt einer, gibt es deshalb kein Verbrechen, weil keine der irgendwann einmal verbrecherisch genannten Handlungen nicht irgendwann und irgendwo belohnt worden wäre. Sobald aber eine Handlung nicht weltweit für ein Verbrechen angesehen werden kann, wird das Verbrechen als Verbrechen aufgrund seiner Abhängigkeit von der Geografie null und nichtig. Das ist natürlich ein interessanter, ein riskanter, aber auch ein nicht ganz unrichtiger Gedanke. Deshalb kämpfen wir auch so sehr, wir wissen das ganz genau, dass das der entscheidende Punkt ist, ja? Kämpfen wir auch so sehr, also etwa bestimmte Konzeptionen von Rechtsstaatlichkeit, von Menschenrechten etc. wirklich weltweit durchzusetzen, weil wir wissen, wenn das nicht gelingt, und das war auch die Idee von Immanuel Kants universalen Vernunftanspruch, wenn das nicht gelingt, ja, wenn das nicht gelingt, bedeutet das natürlich, dass ich zwar sagen kann, hier ist das ein Verbrecher, Aber dieser Hinweis hat keine argumentative Kraft, wenn gleichzeitig woanders dieses Verbrechen als Vorbild oder als Tugend gilt. Ja? Das heißt also, das ist sozusagen auch die Gefahr, es klingt auch so, wie soll man sagen, es klingt auch so liberal zu sagen, natürlich jede Kultur hat ihre eigenen Gesetze, jede Kultur hat ihre eigenen Lebensformen, jede Kultur hat ihre eigenen Vorstellungen. Ja? Wir opfern dem Moloch Benzin, andere opfern den Sonnengott. Ja? Wir opfern sozusagen unsere Lebensqualität, andere opfern die Herzen ihrer Feinde. Ja? Eine Kultur so, die andere Kultur so. Ja? Sie wissen, wie weit man einen Kulturrelativismus treiben kann. Sobald ich mich, ich werde es mal ganz plakativ sagen, sobald ich mich auf so eine kulturrelativistische Position einlasse, kann ich der Desartschen Folgerung kaum mehr entgehen. Ja? Denn dann heißt das tatsächlich, was ist meine Vorstellung von Moralität noch wert, wenn ich gleichzeitig zugestehe, 500 Kilometer entfernt, darf alles ganz anders sein. Ich kann es dann vor mir und vor anderen nicht mehr argumentieren. Das heißt also, was Desartes hier sozusagen in invertierter Weise bestätigt und auf die Spitze treibt, ist letztlich der so oft und so viel kritisierte kantische Universalismus. Wenn ich nicht davon ausgehe, dass das Sittengesetz als Vernunftgesetz tatsächlich universal zu denken ist, ja, und Kant ist ja sogar so weit gegangen, nicht nur Menschen, sondern überhaupt alle denkbaren Vernunftwesen, auch die von anderen Sternen, in dieses Sittengesetz einzubeziehen. Ja. Wenn ich das nicht akzeptieren kann, weil ich etwa einen relativistischen, einen subjektivistischen, einen kulturspezifischen Vernunftbegriff haben möchte, ja, dann habe ich größte Schwierigkeiten, Sie können es ja probieren, nach der Vorlesung im Kaffeehausgespräch, da habe ich größte Schwierigkeiten zu argumentieren, warum ich auf der einen Seite sage, hier soll dieses Gesetz gelten, und auf der anderen Seite zugestehe, nebenan darf ganz ein anderes Gesetz gelten. Ich kann jetzt nur sagen, weil bei uns ist es eben so. Da kann man auf Tradition sich berufen oder auf Intuition oder was auch immer. Aber ich kann es nicht verbindlich machen. Ich kann es nicht verbindlich machen für einen anderen. Und das erklären die, dieser armen Justine, während sie sie ausziehen, während sie sie peitschen, während sie sie schlagen. Und sie versucht mit ihnen zu diskutieren. Ja, sie bringt sozusagen alle sozusagen Argumente, die sozusagen die positive aufklärerische Vernunft etwa in der Figur Immanuel Kants vorgebracht hat, bringt sie, alle diese Argumente werden zerschlagen, so wie ihr Körper zerschlagen wird, und am Ende dieser Sequenz heißt es schon dann, ihr, nämlich der Justine, blieben nur sozusagen jene Möglichkeiten des Einspruches, die empfindsamen Wesen in so einer Situation möglich sind, nämlich Tränen. Ja? Sie weint und beklagt sich, und das ist besondere Perfidie von Desartes, wenn man das kennt, sie beklagt sich darüber, dass ihre Peiniger nicht nur einen Körper zerschlagen haben, sondern dass sie auch alle ihre Vorstellungen einer humanen Vernunft zermalmt haben. Und sie nennt einen ihrer Peiniger, also der sie da hauptsächlich geistig traktiert, einen Alleszermalmer. Und Sie wissen vielleicht, dass Moses Mendelssohn dieses Wort, diesen Namen, diesen Beinamen, Alleszermalmer, Immanuel Kant zugedacht hatte. Ja? Das heißt, die Perfidie besteht darin, dass Desartes sozusagen den Hauptadvokaten für das Prinzip des Bösen mit denselben Beinamen belegt, mit der die zeitgenössische philosophische Diskussion Immanuel Kant belegt hat, weil man den Eindruck hatte, dass Kant, das war anders gemeint, ja, Kant hat alle religiösen, alle theologischen Voraussetzungen, auf denen man bislang glaubte, aufbauen zu müssen, zerstört. Der Alleszermalmer, ja, der alles von den Richtstuhl der Vernunft zehren will und nichts ungeprüft lassen will. Und Kant selber wird jetzt, bei Desartes zumindest, zum Objekt eines anderen Alleszermalmers, der die Idee der Sittlichkeit, die auf Vernunft gründet, selbst noch einmal zerstört hat. Soweit also diese Überlegungen, ein paar sozusagen Konkretisierungen und was es dann tatsächlich, wie das, dieses Prinzip des Bösen dann aussehe, dann vielleicht noch in der nächsten Vorlesung, bevor wir dann zu einem weiteren exzeptionellen Denker des Bösen, nämlich zu Friedrich Nietzsche, übergehen werden. Danke Ihnen.